Bianca Bosca. Das große Wein mal eins. Wie ich von besessenen Sommeliers alles über Wein lernte. Weinkenner hören sich gerne reden. Sie sprechen dann von zarten Schiefernoten, starken Tränen und kräftigen Körpern. Sie jonglieren mit Jahrgängen, Rebsorten und Anbaugebieten. Sie schwenken, schnüffeln und schlürfen. Aber was steckt da wirklich dahinter? Und schmeckt ein Wein für 200 Euro tatsächlich 10-mal besser als einer für 20? Genau das wollte Bianca Bosca herausfinden. Als ihr ein Kellner in einem Restaurant vom Beruf des Sommeliers erzählte, kündigte sie ihren Job als Journalistin, um alles über die Weinkunst zu erfahren. Diese Blinks begleiten sie auf ihrem Weg von der Banausin zur Sommelière und entführen dich in die Welt des Weines, von der Herstellung, Verkostung und Darbietung bis zur Wahrnehmung und Beschreibung. Blink Nummer 1. Weinsommeliers unterscheiden mit geschlossenen Augen Millionen verschiedener Weine. Bianca Bosca war nie besonders verrückt nach Wein. Zwar wusste sie, dass man solchen aus der Flasche jenem aus einem Tetrapack vorzieht, aber das war's dann auch schon. Ansonsten war Wein für sie einfach Wein. Doch das änderte sich mit einem Kommentar, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Sie saß in einem schicken Restaurant in Manhattan und unterhielt sich mit einem der Kellner. Dieser junge Mann erzählte ihr, er trainiere für die jährliche Weltmeisterschaft der Sommeliers. Moment, fuhr es Bosca durch den Kopf. Eine Weltmeisterschaft im Weinkellnern? Wie schwierig kann der Job schon sein? Man entkorkt eine Flasche und schenkt die Flüssigkeit in ein Glas, oder? Sie wurde neugierig. Also fuhr sie nach Hause und durchforstete das Netz nach Sommelier-Wettkämpfen und war augenblicklich fasziniert. Schließlich verbrachte sie die halbe Nacht vor YouTube-Videos von großen Sommelier-Wettbewerben. Sie hielt den Atem an, als sie die Aufzeichnung der Kanadierin Véronique Rivest sah. Diese zog 2013 als erste Frau in das Finale des Weltcups ein. Und die letzte Prüfung umfasste eine Blindverkostung. Rivest musste mit verbundenen Augen Rebsorte, Jahrgang, Land und Anbaugebiet des Weines bestimmen. Die Sommelière nahm ein Glas Weißwein zur Hand. Sie atmete tief ein und ließ die Aromen aufsteigen. Im Saal um sie herum war es mucksmäuschenstill. Machen wir uns kurz bewusst, wie anspruchsvoll diese Aufgabe war. Wein wird weltweit in 55 Ländern erzeugt. Allein in Frankreich gibt es 340 ausgewiesene Weinbaugebiete. Und die Welt kennt über 5000 Rebsorten. Das heißt, dass es Abermillionen verschiedene Weine gibt. Und Rivest musste in genau 180 Sekunden bestimmen, welchen davon sie im Glas hatte. Springen wir wieder zurück. Die Uhr tickte. Rivest schnupperte, schlürfte und schmeckte. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht wurde klar. Schließlich antwortete sie mit fester Stimme, es handele sich um einen 2011er Chenin Blanc aus dem indischen Maharashtra. Volltreffer. Warum war Bosca von alledem so fasziniert? Nun, sie war Redakteurin und die Journalistin in ihr hatte Blut geleckt. So arbeitet ihr Gehirn auf Hochtouren. Wer waren diese Menschen mit diesen außergewöhnlichen Spürnasen? Es war der Auftakt einer biografischen Neuausrichtung. Bosca stürzte sich Hals über Kopf in die Welt des Weines. Sie kündigte ihren Job im Journalismus und trainierte ihre Sinne. Sie verbrachte die eine Tageshälfte mit Verkosten und die andere mit Ausnüchtern. Und sie setzte sich ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollte das staatliche Sommelier-Diplom absolvieren und zertifizierte Weinkennerin werden. Dafür hatte sie nun eine Menge zu lernen. Blink Nummer 2. Sommeliers sind obsessive Geruchs- und Geschmacksfanatiker. Die moderne Foodie-Kultur ist paradox. So suchen wir auf der einen Seite ständig nach den leckersten und exotischsten Geschmackserlebnissen. Wir küren den besten kalt gebrühten Kaffee und feiern die opulentesten Schokoladenriegel. Auf der anderen Seite tun wir aber wenig bis gar nichts, um unsere Sinneswahrnehmung zu schärfen. Wir verwenden so viel Zeit und Kraft darauf, dieses und jenes an uns zu verbessern, doch vernachlässigen unsere Sinne. Sommeliers ticken da anders. Sie sind wahre Fanatiker des Riechens und Schmeckens. Bosca erhielt Rat vom kalifornischen Spitzensommelier Ian Corbel. Sie solle ihren persönlichen Sinnesatlas entwickeln und die Welt der Geschmacksempfindungen vermessen. Er sagte, beginne beim Obst, probiere alle, also wirklich alle Zitrusfrüchte. Reife Orangen, überreife und unreife Orangen. Mallorquinische Navel-Orangen, grüne Zitronen und Limetten. Verkoste alles an der Frucht, vom Fleisch über den Saft und die Kerne bis zur Schale. Verkoste alles und tue es so lange, bis du die Aromen und Geschmäcke mental katalogisiert hast. Ein anderer Weinkenner ging noch einen Schritt weiter. Dieser riet ihr, gehe in der Natur spazieren und lecke an Steinen. Roter Schiefer hat einen hohen Eisengehalt und Geschmacksnoten, die an blutiges Fleisch erinnern. Blauer Schiefer hingegen schmeckt feucht, wie die Steine in einem Flussbett. Sommeliers sind also wie besessen davon, die Aromen und Geschmäcke der Welt zu erforschen. Und genau diese Besessenheit verleiht ihnen die Fähigkeit, die feinsten Geschmacksnoten mit verbundenen Augen zu erkennen. Deshalb schützen die Spitzensommeliers der Welt ihre Sinne so akribisch wie eine Konzertpianistin ihre Finger. So hat einer der besten New Yorker Sommeliers auf Reisen immer eine Portion hausgemachtes Granola bei sich, also ofengebackenes Knuspermüsli. Es dient ihm nämlich als gustatorische Grundlinie, mit der er seine Sinneswahrnehmung eichen kann, egal wo auf der Welt er sich befindet. Ein anderer Sommelier empfahl Bosca, stets eine Tube ihrer eigenen Zahnpasta mitzunehmen. Damit würde sie vermeiden, ihre Geschmacksknospen durch fremde Eindrücke wie eine neue Zahnpastasorte zu verwirren. Diese Maßnahmen mögen für uns Otto-Normalverkoster übertrieben wirken. Bianca Bosca hatte hohe Ansprüche an sich selbst. Sie wollte genauer wissen, wie wir Menschen schmecken. Blink Nummer 3. Es kursieren viele falsche Vorstellungen davon, wie wir Geschmack erleben. Bis in die 1970er Jahre hinein hielten die Menschen die Zunge für eine Art sensorische Landkarte. Die Spitze der Zunge nähme süße Geschmäcke wahr, eine Seite salzige und so weiter. Heute wissen wir, dass diese Vorstellung falsch war. Sie entstand durch einen Fehler bei der Übersetzung einer deutschen Doktorarbeit im Jahre 1901 und wurde erst 70 Jahre später revidiert. In Wirklichkeit befinden sich die berühmten Geschmacksknospen nämlich überall auf der Zunge. Und jeder Bereich registriert die 5 Geschmacksqualitäten süß, salzig, sauer, bitter und Umami, den vollmundigen und herzhaften Geschmack von Fleisch, Käse oder Pilzen. Außerdem unterscheiden wir zwischen Aroma, Geschmack und Geruch. Das Aroma ist das Erste, was wir von einer Speise oder einem Getränk wahrnehmen. Es ergibt sich aus den feinen Geschmacks- und Geruchsstoffen, die vom Teller, dem Glas oder später unserem Rachen aus in die Nase aufsteigen. Theoretisch müssten wir also statt »Die Pizza schmeckt gut« sagen »Die Pizza hat gute Aromen«. Das macht jedoch keiner. Merken wir uns hier aber, dass die kulinarische Wahrnehmung mindestens genauso stark durch den Geruch wie durch den Geschmack geprägt wird. Tatsächlich spricht sogar vieles dafür, dass der Geruchssinn beim Essen wichtiger ist. So untersuchte eine Studie der University of Pennsylvania Patienten, die den Verlust ihres Geschmackssinns beklagten. Die meisten von ihnen hatten in Wirklichkeit ihren Geruchssinn verloren. Wie wichtig die olfaktorische Wahrnehmung ist, findest du mit einem einfachen Selbsttest heraus. Halte dir einfach die Nase zu und nimm einen Schluck von deinem Lieblingskaffee. Er wird dir vor allem bitter vorkommen. Das ist sein eigentlicher Geschmack. Du brauchst also das Aroma, um das volle Geschmackserlebnis zu erhalten. Und damit landen wir bei der wesentlichen Frage. Wenn der Geruchssinn so wichtig ist, können wir ihn trainieren? Absolut. Der Dresdner Professor Thomas Hummel hat sich auf die Erforschung der Geschmackswahrnehmung spezialisiert. Er untersuchte Patienten, die ihren Geruchssinn durch Erkrankungen verloren hatten. Einige der Teilnehmer absolvierten ein Geruchstraining, bei dem sie zweimal täglich an Düften wie Eukalyptus, Rose und Zitrone schnupperten. Nach 3 Monaten hatte sich ihr Geruchssinn im Vergleich zur Kontrollgruppe erheblich verbessert. Bianca Bosca begann ihr eigenes Training. Sie roch 2-mal täglich an verschiedenen Weinaromen und stellte fest, dass sie tatsächlich eine feine Nase hat. Blink Nummer 4. Es gibt einfache Wege, die wichtigsten Eigenschaften eines Weins zu beschreiben. So viel zur Theorie. Aber wenn man Sommelier werden will, geht Probieren über Studieren. Stell dir also vor, du hast ein Glas Wein in der Hand. Oder noch besser, schenk dir doch einfach ein Glas ein, wenn das möglich ist. So, und jetzt sieh dir den Wein zunächst einfach an. Schwenke dein Glas im Kreis, sodass die Flüssigkeit die Innenwände benetzt. Beobachte, wie der Wein zurück ins Glas fließt. Die dabei entstehenden Strukturen heißen in der Weinsprache Tränen. Sie geben Aufschluss über die Viskosität und den Alkoholgehalt des Weines. Dicke und langsame Tränen sprechen für einen hohen Alkoholgehalt. Dünne und schnelle Tränen für wenig Alkohol. Jetzt kommt dein Riecher ins Spiel. Nimm dir dafür Zeit. Halte das Glas so waagerecht wie möglich. Das vergrößert die Oberfläche, sodass möglichst viele Aromen aufsteigen. Warte einen Moment und halte deine Nase ins Glas. Denk nicht darüber nach, wie du dabei aussiehst. Bewege die Nase über dem Glas hin und her und atme mehrmals tief und langsam ein, um möglichst alle Aromen einzufangen. Der dritte Schritt ist die eigentliche Verkostung. Aber kipp den Wein nicht einfach hinunter. Bewege ihn im Mund, um den gesamten Mundraum zu benetzen. Spitze deine Lippen und sauge Luft ein, als wolltest du schlürfen. Die Luftzufuhr führt nämlich zur Bläschenbildung und hilft, die Geruchsmoleküle des Weins zu lösen. Zwar siehst du dabei ulkig aus, aber du nimmst die Geschmäcke viel intensiver wahr. Achte auf die sogenannten Tannine. Das sind natürliche Gerbstoffe, die sich unter anderem in der Traubenschale befinden. Ein hoher Tanningehalt lässt ein trockenes Gefühl im Mund zurück. Wahre Sommeliers erkennen daran sogar die Rebsorte. Wenn sich deine Zunge so rau wie Schmirgelpapier anfühlt, hast du womöglich einen Nebbiolo im Glas. Ist sie eher weich wie Seide, handelt es sich um einen Wein mit wenig Tannin, wie einen Pinot Noir. Der vierte und letzte Aspekt ist der Körper. Dabei geht es eher um die Textur des Weines als seinen Geschmack. Die Weinwelt unterscheidet dabei zwischen vollmundigen, mittelkräftigen und leichten Weinen. Auch hier kannst du deine Wahrnehmung schulen. Teste einmal nacheinander, wie sich Sahne, Vollmilch und Magermilch im Mundraum anfühlen. Sahne ist zäh und dick, Magermilch dünn und flüssig. Und so ähnlich verhalten sich die Unterschiede in Bezug auf den Körper eines Weines. Also, worauf wartest du? Übe dich im Schwenken, Riechen, Schmecken und Fühlen. All das schärft deine Sinne für einen differenzierten und komplexen Weingenuss. Blink Nummer 5. Für professionelle Sommeliers ist der Service genauso wichtig wie die Expertise. Eines Abends übte sich Bosca erstmals im Dekantieren. Sie saß in ihrem New Yorker Apartment und füllte Wein über einer brennenden Kerze um. Beim Dekantieren geht es darum, den Wein von den Sedimenten in der Flasche zu trennen. Und durch die Kerze erkannte sie, wann sich der Bodensatz der Flaschenöffnung näherte. Der Versuch wäre allerdings beinahe in einem Wohnungsbrand geendet. Bosca lernte außerdem schnell, dass es bei erstklassigem Service auf unendlich viele Details ankommt. Das Einschenken des Weines ist nur die Spitze des Eisbergs. Eine professionelle Sommelier muss eine lange Liste von Sitten und Unsitten beherrschen. Bediene Frauen vor Männern und Gäste vor Gastgebern. Lass die Gläser beim Einschenken stehen und bewege dich im Uhrzeigersinn um den Tisch. Und egal, was du tust, vermeide Kleckern um jeden Preis. Eine Spitzensommelier braucht aber weitaus mehr als beherrschte Motorik. Sie muss zudem delikate Entscheidungen treffen, bei denen psychologisches Fingerspitzengefühl gefragt ist. Das weiß auch Victoria James, eine junge Sommelier im Szenelokal Marea in Manhattan. James zufolge wissen die meisten Gäste selbst nicht genau, was sie wollen. Ihre Arbeit bestehe darin, es für sie herauszufinden. Stell dir vor, du fragst einen jungen New Yorker Banker nach seinem Getränkewunsch. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass seine Antwort mehr darüber aussagt, wer er gerne wäre, als darüber, was er gerne trinken würde. Nehmen wir an, er wünscht sich etwas Reichhaltiges und Vollmundiges. Vielleicht verlangt er sogar sofort den kräftigsten Wein auf der Karte, obwohl der gesamte Tisch Fisch ist. Dann muss Victoria James einen Wein wählen, der perfekt zum Essen passt und trotzdem das Ego des Bankers streichelt. Das Beispiel erklärt, warum Sommeliers hochqualifizierte Profis sind. Der Aufwand lohnt sich aber für die Restaurants. Warum? Nun, die Preise für die Gerichte auf der Speisekarte haben Grenzen, die Preise für Weine aber nicht. Im Marea wandert die Flasche durchschnittlich für $300 über die Theke. Eine wahre PX oder Personne extraordinaire, so lautet der Branchencode für besonders zahlungsfreudige Gäste, legt zwischen 500 und $1000 pro Flasche auf den Tisch. Wie gut muss wohl ein Wein sein, um $1000 zu kosten? Das ist eine großartige Frage und darum widmen wir ihr auch den nächsten Blink. Blink Nummer 6. Einen guten Wein erkennst du daran, dass du nicht genug von ihm bekommst. Was macht erstklassigen Wein aus? Sommeliers geben hier gerne blumige Antworten à la »Dafür gibt es keine festen Kriterien« oder »Das ist reine Gefühlssache«. Damit können wir normale Menschen jedoch wenig anfangen. Es muss doch Kriterien geben, an denen man einen guten Wein erkennt. So spielt Geld zwar eine Rolle, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ein Wein für $60 ist tatsächlich deutlich besser als ein Wein für 6, aber danach schert das Preis-Leistungs-Verhältnis auseinander. Dieser Meinung ist auch der Ökonom Carl Storkman, der das Journal of Wine Economics in den USA herausgibt. Wer 600 statt $60 für die Flasche bezahlt, erhalte nämlich keinen 10-mal besseren Wein. Bei solchen Preisen zahlt man nicht für Qualität, sondern für Rarität. Das französische Weingut Domaine de la Romanée-Comté verschickt jährlich nur knapp 8000 Kisten seines berühmten Burgunders. Wer hier eine Flasche ergattert, darf sich also zu einem kleinen Kreis erlauchter Sammler zählen. Die Frage nach der Qualität eines Weines wird außerdem seit Jahren durch einen weiteren Faktor erschwert: den Vormarsch massenproduzierter Weine. Denn viele Industrieweine betreiben buchstäblich Etikettenschwindel. Die Flaschenvorderseiten zeigen idyllische Weinlandschaften, obwohl das Foto eines Labors viel realistischer wäre. Die erschwinglichen Weine werden heute nämlich allesamt künstlich manipuliert. Wer sich kein französisches Eichenfass für 1000 Euro leisten kann, kippt einen Eimer Eichenspäne in den Stahltank. Wer die Aromen von Butter und Honig nicht natürlich erzeugt, motzt seinen Wein mit CY3079 auf, einer branchenüblichen Trockenreinzuchthefe. Oder er schüttet einen Schluck vom kalifornischen Traubenmostkonzentrat Mega Purple ins Fass, um seinem farbschwachen Wein Süße und Couleur zu verleihen. Laut einem Winzer aus Kalifornien wird jeder Wein unter 20 Euro mit diesem Lebensmittelzusatz gespickt. Für die Gastrogourmets sind diese wissenschaftlichen Eingriffe jedenfalls Schummelei. Quasi das önologische Äquivalent zum Photoshopping in der Fotografie. Vielleicht gibt es ja aber auch eine andere Sichtweise. Ist es per se verwerflich, günstige Weine schöner und leckerer zu machen? Womit wir wieder am Anfang stehen. Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, was einen guten Wein ausmacht. Bosca kam zufällig zu ihrer eigenen Haltung. Sie hatte einmal die Besitzerin einer Weinbar um Rat gebeten und diese sagte, ein Wein müsse einfach lecker sein. Der erste Schluck müsse zum zweiten führen und ein Glas zum nächsten. Das ist ein einfacher, aber guter Kompass. Blink Nummer 7. Oft stiften Verkostungsnotizen mehr Verwirrung als Klarheit. Bianca Bosca schaffte es, ihre Fähigkeiten im Blindverkosten zu verbessern. Aber irgendetwas missfiel ihr am Prozess der professionellen Weinprobe. Schließlich fand sie heraus, was es war. Sie lauschte einer Gruppe von Sommeliers, die ihre Verkostungsnotizen abspulten. Diese Geschmacksbeschreibungen deckten alles ab. Von staubigen Landstraßen über schales Bier und zarte Apfelblüten bis zu gedörrten Erdbeeren. Das klang nach wildem Geschwurbel, das jedem normalen Weintrinker bedeutungslos erscheinen musste. Diesen Eindruck bestätigten auch andere. So sollten die Teilnehmer einer Studie von 2007 zwischen zwei Weinen unterscheiden. Sie waren durchweg Hobby-Weinschmecker, erhielten aber Hilfestellung durch die Verkostungsnotizen professioneller Kritiker. Der eine Wein war lebendig mit einem Hauch von Mineralischem, der andere habe feine Schiefernoten und Zeuge von einem aromatischen Wettstreit zwischen Frucht und Boden. Ob das den Probanden half? Sagen wir es so. Sie hätten wahllos raten können und dasselbe Ergebnis erzielt. Die Beschreibungen waren zu aufgeblasen und leer, um beim Unterscheiden der Weine zu helfen. Bosca suchte nun nach Weinbeschreibungen, die ihren Namen verdienten. Dafür traf sie sich mit der Erfinderin der Verkostungsnotizen höchstpersönlich, Ann Noble. Ann Noble lehrte als Professorin für analytische Lebensmittelsensorik an der University of California. Immer wieder beobachtete sie, wie ihre Studenten an der Beschreibung von Weinaromen scheiterten. Also beschloss sie, dass es dafür klare Kriterien und einheitliche Vokabeln geben musste. Daher erfand sie in den 1980er Jahren das Aromarad, ein einheitliches System zur Beschreibung von Weinaromen. Das erste englischsprachige Weinaromarad umfasste 12 klare Kategorien wie würzig, erdig, floral und fruchtig. Jede Kategorie wurde dann in weitere Kategorien unterteilt. Nobles Weinaromarat wurde schließlich die Grundlage für eine eindeutige Weinsprache, mit der Produzenten, Kritiker und Genießer kommunizieren konnten. Denn die Terminologie war vor allem eines: verständlich. Noble beschränkte sich auf Aromen, die man problemlos im Supermarkt findet. Da war keine Spur von staubigen Straßen und trockenen Erdbeeren. Und bis heute ist das Weinaromarat eine praktische und greifbare Grundlage für die Beschreibung eines Weins. Das heißt nicht, dass die Poesie vollkommen aus der Verkostungsnotiz verschwinden muss. Es hat durchaus Charme, wenn ein Nebbiolo wie eine männliche Ballerina tänzelt oder ein deutscher Riesling auf heißen Stilettos heranstürmt. Es wäre nur schön, wenn solche Ergüsse das Sahnehäubchen der Beschreibung wären und nicht der Tortenboden. Blink Nummer 8. Boscas Beispiel zeigt, dass theoretisch jeder das Zeug zum Sommelier hat. Ein Jahr war seit Beginn ihrer Reise in die Welt des Weines vergangen. Nun befand sich Bianca Bosca mitten in den Vorbereitungen für die Prüfung zur zertifizierten Sommelier. Die morgendliche Blindverkostung war mittlerweile zum Ritual geworden. Sie hatte gefühlt tausende digitale Karteikarten auf ihrem Smartphone, um immer und überall zu lernen. Sie wusste, dass eine Flasche Brunello di Montalcino Normale erst im Januar des 5. Jahres nach der Ernte in den Verkauf gegeben wird und die Riserva sogar ein Jahr länger reifen muss. Sie fühlte sich also vorbereitet, was das Hintergrundwissen und die Blindverkostung anging. Das Servieren hingegen machte ihr Sorgen. So verbrachte sie ihre Abende damit, möglichst präzise und elegant durch ihre Küche zu gleiten und mit einem Schneidebrett unter dem Arm imaginären Gästen Billigsekt zu servieren. Die beschwerten sich wenigstens nicht über Prosecco-Spritzer. Entsprechend angespannt war sie, als schließlich der Tag der Prüfung kam. Ihre Aufgabe bestand darin, einen Master-Sommelier namens Master Keith mit Schaumwein zu bedienen und von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Vor diesem Teil fürchtete sie sich am meisten. Das offizielle Protokoll war klar. Schneide und entferne die Aluminiumkappe. Bedecke den Flaschenhals mit einer gefalteten Serviette und lege den linken Daumen auf den Korken. Löse mit der rechten Hand die Agraffe, also den schützenden Drahtkorb. Nutze erneut die rechte Hand, um die Flasche am unteren Teil zu fassen und langsam zu drehen, um den Korken zu lösen. Drehe die Flasche, nicht den Korken. Lass den Korken langsam mit einem leisen Geräusch herausgleiten. Die Flasche soll weder laut ploppen noch überschäumen. Soweit die Theorie. Bosca dachte besorgt an all die Wochen, in denen sie Korken wie Projektile verschossen, literweise Prosecco verspritzt und zwei Flaschen gar nicht aufbekommen hatte. Doch in der Prüfung selbst lief plötzlich alles wie am Schnürchen. Der Korken glitt mit einem leisen aus der Flasche. Sie bewegte sich geschmeidig im Uhrzeigersinn zwischen den Gästen und bediente zuerst die Frauen. Als sie bei Master Keith ankam, hatte sie alle Fragen fachkundig und selbstsicher beantwortet, von Jahrgangschampagnern bis zur idealen Kombination von kalifornischem Weißwein mit pazifischem Lachs. Es passte alles. Sie bestand. Unglaublich, aber wahr. 18 Monate zuvor hatte sie noch nie etwas von diesem Titel gehört und jetzt war sie zertifizierte Sommelière. Sie fand eine Stelle in einer hippen Weinbar in Manhattan und empfahl ihren Gästen tolle Weine zu ihrem Essen und war glücklich, wenn ein Schluck zum nächsten führte und aus ein paar Gläsern mehrere Flaschen wurden. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Spitzensommeliers besessene Geschmacksfanatiker sind. Unermüdlich arbeiten sie an ihrem Geruchssinn und ihrem enzyklopädischen Weinwissen, um die Welt der Weine so präzise wie möglich zu erkennen und zu empfehlen. Nicht jeder bringt diese Besessenheit mit, aber wir alle können lernen, Aromen bewusster zu genießen. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr über Weine zu erfahren, dann vertrau doch einfach auf die Expertise einer Sommelière, wenn du das nächste Mal essen gehst. Sie kennt die Weinkarte des Hauses in- und auswendig und auch die großen Namen und spannenden Geheimtipps auf der Liste. Und sie ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein leidenschaftlicher Weinfan. Lass sie entscheiden, was am besten zum Essen oder der Stimmung passt. Du wirst es nicht bereuen. Das waren unsere Blinks zu Das große Weinmal 1 von Bianca Bosca. Bis zum nächsten Mal und Santé!